Der Predigttext für den heutigen Sonntag hat es mit einer manchmal fast vergessenen Tugend zu tun. Wir haben das Stichwort schon gehört, Dankbarkeit. Mir geht es oft so, wenn ich mit Menschen rede oder ihnen begegne, an der Schule, an der ich arbeite zum Beispiel, mit Eltern oder auch mit Schülerinnen und Schülern, dass Menschen eher meinen, einen Anspruch zu haben. Also mir kommt viel Anspruch entgegen, Forderung vielleicht sogar, wenig Dankbarkeit. Das ist manchmal etwas mühsam. Vielleicht ist es deshalb gar nicht schlecht, wenn wir uns heute diesem Wort Dankbarkeit widmen. Aber ist Jesus denn im Blick auf Dankbarkeit so etwas wie ein Benimmlehrer, der seinen Leuten sagt, so wie meine Oma mir das früher gesagt hat, sag immer schön Danke, wenn dir jemand etwas gibt oder etwas Gutes tut? Hören wir mal hin. Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Ich lese nach der Basisbibel. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn: Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben, nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Ich möchte gerne mit Ihnen und euch in 3 Schritten durch diesen Text hindurchgehen. Ein erster Schritt: Nach der Bitte folgt der Dank. Dankbarkeit, glaube ich, ist eine nicht zu unterschätzende Tugend. Allerdings nicht einfach nach dem Motto, eben wie meine Oma das gesagt hat früher, sag schön Danke. Dankbarkeit verändert unser Verhältnis zu den Mitmenschen. Dankbarkeit bewirkt in der Regel ein Lächeln auf dem Gesicht des Gegenübers. Dankbarkeit gibt zu erkennen: Ich habe dich in dem, was du mir zuliebe getan hast, verstanden. Dank verbindet. Dank verbindet. Dank bedeutet, ich will deine Liebe, deine Zuwendung, das, was du mir Gutes getan hast, nicht gedankenlos oder selbstverständlich hinnehmen. All das gilt Menschen gegenüber. Das gilt im Blick auf unsere Dankbarkeit Menschen gegenüber, natürlich aber auch genauso im Blick auf unsere Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich will das, was du mir gibst, nicht selbstverständlich hinnehmen. Könnte es sein, das ist meine Frage, dass mangelnde Dankbarkeit gegenüber Menschen und Gott damit zu tun hat, dass wir zu sehr davon ausgehen, dass Menschen oder auch Gott uns etwas schulden würden? Gott, du bist es mir doch schuldig, dass es mir gut geht. Gott, du bist es mir schuldig, dass ich gesund bin. Oder einem Menschen gegenüber: Du bist es mir schuldig, dass du dich um mich kümmerst. Du bist es mir schuldig, dass du mit mir gehst, dass du mir aus der Patsche helfst oder was auch immer. Und richtig, für Geschuldetes dankt man nicht. Aber Gott ist uns nichts schuldig, ganz im Gegenteil. In unserem Text geht es um deutlich mehr. Nicht nur dieses etwas schuldig sein oder nicht, dankbar sein oder nicht, es geht um etwas mehr. Was den Leprakranken, diesen 10 Männern in diesem Text widerfährt, das stellt sie unzweifelhaft in die Nähe Gottes. Da werden Menschen gesund und indem sie gesund werden, werden sie gleichsam in die Nähe Gottes gerückt. Sie haben auf einmal eine andere Position. Sie stehen nicht mehr einsam für sich, als Kranke ausgestoßen, sondern durch das Gesundwerden stehen sie in der Nähe Gottes. So haben die Menschen das damals auch verstanden. Vom Messias erwarteten sie Heilung. Sie waren sich sicher, wenn der Messias kommt, dann geschieht Heilung. Und in Jesus erleben sie das. Und deswegen waren viele da, die gesagt haben, genau das ist der Messias, weil er Menschen heilt. Nicht alle, natürlich, aber manche, vielleicht sogar viele. Wir wissen es nicht genau. Von 10 Männern hier hören wir zumindest. Wir kennen nicht ihren Namen, aber wir kennen ihre Geschichte. Und es kommt nicht von ungefähr, dass sie vom Aussatz, von der Lepra geheilt werden. Die Rabbiner, damals die führenden Theologen, lehrten, dass Aussatz, Lepra, Strafe ist für eine besonders schwere Schuld. Das heißt, wenn jemand am Aussatz erkrankte, war für alle anderen klar, dieser Mensch hat sich Schweres zu Schulden kommen lassen. Deswegen straft Gott ihn mit dieser Krankheit. Und das bedeutete für die Menschen Ausschluss aus der Gemeinschaft. Ausschluss aus der Gemeinschaft der Gesunden. Ausschluss aus der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ausschluss aus der Familie. Und damit ein Leben in der Isolation oder allenfalls in der Gemeinschaft der Kranken. Aber wer wünscht sich diese Gemeinschaft? Das ist ein Denken oder eine Vorstellung, der Menschen immer wieder verhaftet sind. Wenn jemandem etwas Schweres, etwas Schlechtes widerfährt, zu fragen, warum passiert das? Und letztlich damit auch die Frage anklingen zu lassen, was hat dieser Mensch sich zu Schulden kommen lassen, dass ihm so etwas Schweres widerfährt? Wie geht es weiter in unserer Geschichte? Die 10 Kranken rufen aus sicherer Entfernung nach dem vermeintlichen Wundertäter, nach dem Messias Jesus. Sind 9 Juden und 1 Samariter. Die Juden und die Samariter konnten nicht so ganz gut miteinander klarkommen. Die Samariter gehörten eher zu denen, die sowieso am Rande standen. Dieser Unterschied wird verwischt. Angesichts der Krankheit ist es eigentlich auch egal. Wer an Lepra leidet, der ist ausgestoßen, einsam, isoliert, verachtet. Und dann ist es egal, ob er Jude ist oder Samariter. Macht keinen Unterschied. Krank ist krank und ausgestoßen ist ausgestoßen. So ist das. Ganz einfach. Die Krankheit macht sie vor Jesus gleich. Krankheit macht Menschen gleich. Ja, so ist das. Wenn man so will, im Krankenhaus, die Kranken sind alle gleich. Sie sind krank. Sie sind isoliert, vielleicht sogar auf der Isolierstation. Wir nennen das ja auch so. Die Gemeinschaft der Kranken. Keine gewählte, gewünschte Gemeinschaft, sondern, wenn man so will, eine Schicksalsgemeinschaft. Die Gemeinschaft der Kranken. Alle diese Kranken, die 10 hier, aber auch die Kranken unserer Tage, brauchen Jesus, den der Heil macht. In der Krankheit sind sie miteinander solidarisch. Die 10 machen sich gemeinsam auf den Weg. Vielleicht haben sie sich verabredet, gegenseitig an die Hand genommen oder wie auch immer. Gemeinsam sind sie unterwegs zu dem Messias Jesus. Eigentlich müssten sie dann auch in der Dankbarkeit solidarisch sein miteinander, alle 10, Samariter und Juden. Aber dem ist nicht so. Nein, die, die Jesus am nächsten sind, die Juden, die 9, die weisen ihn ab. Und der, der eher weit weg von Jesus ist, der Samariter, der nimmt ihn an. Könnte es sein, dass in dem Maß, in dem die Dankbarkeit verschwindet, Distanz einkehrt, Distanz zu Gott und auch Distanz zu Menschen und damit letztlich Langeweile? Im Bitten sind Menschen, sind wir möglicherweise Weltmeister. Fürbitten, Bittgottesdienste und so weiter. Im Danken könnten wir es vielleicht noch werden. Das war der erste Schritt. Nach der Bitte folgt der Dank. Der zweite, hinter der Gabe steckt der Geber. 9 Geheilte, ich habe es gesagt, kehren zu Jesus zurück. Sie haben sich den Priestern gezeigt, das war damals so üblich. Die Menschen, die gesund geworden waren, mussten zu den Priestern gehen, um sich quasi eine Bescheinigung abzuholen, dass sie gesund sind, nicht mehr ansteckend. Und das heißt ja vor allen Dingen, dass sie aus der Isolation wieder heraus konnten, runter von der Isolierstation sozusagen. Ich vermute mal, dass sie im Rahmen einer Tempelliturgie Gott gedankt haben. Und das darf nicht vernachlässigt werden. Sie gehen zu den Priestern, also zu den Vertretern ihrer Religion und lassen sich bescheinigen, dass sie gesund werden. Und sie werden wahrscheinlich in einem Gottesdienst oder was immer auch, einer Tempelliturgie Gott gedankt haben. Auch dieser Dank gilt ohne Frage. Vielleicht muss das besonders denen gesagt werden, die ein bisschen distanziert sind oder zurückhaltend liturgischen Formen gegenüber. Manchmal sind Menschen schnell dabei zu sagen, naja, so eine Liturgie, das ist irgendwie doch nur Hülle oder Hülse oder sowas. Und das ist doch gar nicht so menschlich, persönlich und echt und authentisch. Nein, auch der Dank in einer Liturgie gilt, ohne Frage. Diese neun sind sicherlich nicht gottlos. Sie haben dem Wort Jesu geglaubt. Sie haben sich auf den Weg zu den Priestern gemacht, zunächst noch krank und entstellt. Und, das finde ich so schön in dieser Geschichte, unterwegs wurden sie heil. In dem Maß, in dem sie sich auf den Weg gemacht haben, wurden sie gesund. Das heißt, gesund werden hat es auch im Zusammenhang mit Jesus immer damit zu tun, dass Menschen sich auf den Weg machen, dass sie nicht stehen bleiben. Wie dieser Weg dann im Einzelnen aussehen mag, das ist eine andere Frage. Unterwegs wurden sie heil, aber eine Umkehr haben sie nicht gewagt. Gott war für sie eben gut oder Jesus war für sie eben gut wegen seiner Gaben, wegen der Gabe, sie gesund zu machen, aber nicht um seiner selbst willen. Wer Gott nur wegen seiner Gaben will, der wird ihm die Freundschaft sofort aufkündigen, wenn Gott nicht den eigenen Wünschen entsprechend handelt. Nochmal, wer Gott nur wegen seiner Gaben haben will, der wird ihm die Freundschaft bald aufkündigen, wenn Gott nicht seinen Wünschen entsprechend handelt. Wer ihn dagegen um seiner selbst willen will, wer Gott um seiner selbst willen will, der kann auch angesichts nicht erfüllter Bitten zu dem Psalmwort durchdringen, dennoch bleibe ich stets an dir. Gott ist ja nicht nur der Gott, der gibt. Ich mache mal so einen kleinen Schlenker. Gott ist ja auch, und das ist nicht einfach, ein Gott, der nimmt. Gott gibt ja nicht nur, Gott nimmt ja auch. Gott nimmt einem Menschen die Gesundheit. Gott nimmt einem Menschen einen geliebten Partner oder eine geliebte Partnerin. Gott nimmt einem Menschen die Arbeitsstelle oder was auch immer. Ich will nur kurz eine Geschichte aus meiner Familie erzählen. Vielleicht haben manche von euch, von Ihnen, sie schon mal gehört hier von mir. Das mag durchaus sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber nochmal, weil sie für unsere Familie so wichtig ist und weil sie das deutlich macht, wie Menschen mit einem Gott leben können, der gibt und der nimmt. Das ist schon einige Jahre her, vor 6 Jahren bin ich mit unserer jüngeren Tochter losgefahren, mit Schwiegervaters altem Audi, fast 30 Jahre alt. Und wir sind nach Ostpreußen gefahren, also in das nordöstliche Polen. Und haben das Haus gesucht und auch gefunden, in dem mein Vater geboren wurde, an der russischen Grenze. Und sind dann den Weg der Flucht, den mein Vater mit seinen Geschwistern und seiner Mutter gehen musste, sozusagen zurückgefahren Richtung Westen. Durch Polen durch und an der Ostseeküste lang und dann wieder zurück hierher. Und zu dieser Fluchtgeschichte meines Vaters gehört folgende Begebenheit. Er hatte seinen eigenen Vater zunächst verloren. Sie haben sich dann auf der Flucht wiedergefunden. Mein Vater hat im Alter von 10 Jahren den Pferdewagen gefahren mit seinen Geschwistern und mit seiner Mutter. Im Winter über das zugefrorene Haff mit dem Pferdewagen links und rechts brachen die Wagen ein. Tiere und Menschen sind ertrunken. Sie kamen irgendwie durch. Dann trafen sie seinen Vater wieder. Und während der Flucht in Polen auf einem Hof, wo sie Station machten, wurde der Vater meines Vaters von russischen Soldaten erschossen, ohne Vorwarnung, im Angesicht seiner Frau und seiner Kinder. 7 Kinder. Da lag er, mitten im Winter. Sie konnten ihn nicht beerdigen, weil der Boden gefroren war. Sie kriegten den Boden gar nicht auf. Meine Großmutter, eine kleine, runzlige Frau, also damals noch nicht so runzlig, aber nachher, sie wurde 96 Jahre alt, eine kleine, runzlige Frau, sagt angesichts ihres gerade erschossenen Ehemanns vor ihren Kindern, der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Gott gibt und Gott nimmt. Und beides nimmt sie aus Gottes Hand, das Geben und das Nehmen. Diese Geschichte hat sich in unserer Familie ganz, ganz tief eingebrannt. So ist das mit Gott. Ja, Gott gibt. Das nehmen wir gerne an und vielleicht sogar in Anspruch, fordern es möglicherweise sogar, aber es ist der gleiche Gott, der auch nimmt. Und das Gute ist, es ist der gleiche Gott. Und daran möchte ich festhalten. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich komme zurück zu unserem Text. Noch etwas ist bedenkenswert. Könnte es sein, dass es neben denen, die die Gabe manchmal ohne den Geber wollen, das sind unsere Neun hier, die gesund geworden sind, aber sich um Jesus dann nicht mehr kümmern, könnte es sein, dass es neben denen, die die Gabe ohne den Geber wollen, auch solche gibt, die den Geber ohne die Gaben wollen? Ist auch das denkbar? Geber ja, aber Gaben nicht? Vielleicht ist das eine Frage besonders für Menschen, die eher der pietistischen Strömung nahestehen, der Tradition, aus der ich eher komme, die sich mit manchen Gaben, die Gott gibt, schwer tun, weil sie ein bisschen fremd sind oder neu. Was ist, wenn der Geber, den wir kennen, uns oder anderen Menschen Gaben gibt, mit denen wir uns schwer tun, die uns fremd sind? Was ist, wenn neben der Gabe der Evangelisation oder der Gastfreundschaft, mit der wir gut umgehen können, plötzlich die Gabe der Krankenheilung in einer Gemeinde auftaucht oder der Prophetie oder der Zungenrede? Es könnte ja auch sein, dass Gott uns etwas schenkt, worum wir ihn nicht gebeten haben. Und warum sollten wir dieses Geschenk abweisen, anstatt es dankbar anzunehmen? Wenn die Gabe den Geber aufleuchten lässt, dann stimmt die Beziehung. Beides gehört zusammen. Hinter der Gabe steckt der Geber. Und ein dritter Gedanke. Über dem Glück steckt das Heil. Am Ende unseres Textes stehen 10 Glückliche, aber unter diesen 10 Glücklichen nur ein Geretteter. Der Grund für die Rettung ist allerdings nicht der Glaube, so wie es beim schnellen Lesen oder Hören klingen mag, jedenfalls nicht der Glaube im Sinne einer frommen Leistung. Dass dieser Mensch sagen könnte, mein Glaube hat mich gesund gemacht. Nein, nicht mein Glaube macht mich gesund. Dein Glaube hat dich gerettet, so wie Jesus das sagt, meint, du hast dich eben nicht auf dich selbst, sondern auf mich verlassen. Deswegen bist du nicht nur gesund geworden, sondern deswegen bist du gerettet. Also eigentlich nicht dein Glaube hat dich gerettet, sondern Jesus hat dich gerettet. Das ist es. Gesund werden schließt nicht automatisch Rettung ein. Aber die Rettung schließt im Blick auf die Perspektive des Reiches Gottes auch die Gesundung ein. Wer gerettet ist, wer sein Leben Jesus Christus anvertraut, der gehört am Ende auch zu den Gesunden. Das ist das, was Johannes uns in der Offenbarung beschreibt. Am Ende kein Leid mehr, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod. Da geht die Reise hin. Die 9 in unserer Geschichte, in unserer Szene sind gesund und glücklich, aber eben auch nicht mehr. Sie sind, so könnte man sagen, sie sind nur gesund und sie sind nur glücklich. Aber mehr nicht. Sie sind nicht gerettet. Sicher, auch die werden sich gefreut haben. Die werden in ihre Familien zurückgekehrt haben. Die werden gefeiert haben. Die werden getrunken haben, gegessen, getanzt. All das. Aber mehr vielleicht nicht. Sie erleben das, diese 9 erleben das, was Gott tut. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechten und Ungerechte. So ist das. So sagt Jesus das in der Bergpredigt. Und dahinter dürfen wir nicht zurück. Und ebenso dürfen wir Menschen im missionarischen Übereifer nicht unterstellen, dass sie ohne Gott unglücklich sein müssten. So ist das nicht. Menschen ohne Gott sind nicht automatisch unglücklich. Aber gerettet sein ist eben mehr. Alle 10 werden fröhlich gefeiert haben. Und wer wollte ihnen diese Freude nehmen? Aber die 9 müssen wissen, dass die Frage der Rettung für sie noch nicht geklärt ist. Die bleibt offen. Es scheint alles heil, aber die Frage aller Fragen haben diese neun übersehen oder überhört. Was hat dieses Geschehen nun für eine Konsequenz? Ich denke, es geht in zwei Richtungen. Erstens geht es darum, alles daran zu setzen, dass Menschen glücklich sein können. Dahinter möchte ich nicht zurückgehen. Es ist mein Wunsch, in meinem Beruf, in unserer Familie oder wo auch immer, alles dafür einzusetzen, dass Menschen glücklich werden und glücklich bleiben. Das gilt im Blick auf das Gemeindeleben, das gilt im Blick auf unser berufliches Leben, auf unsere Familien, auf Freunde, was auch immer. Und zweitens geht es darum, über der Frage nach dem Glück, die Frage nach dem Heil nicht aus den Augen zu verlieren. Im Blick auf mich selbst, nicht nur Glück, sondern Heil, gerettet sein. Und auch im Blick auf die Menschen um mich herum, nicht nur Glück, sondern Heil, gerettet sein. Zusammengefasst also, vergesst nach der Bitte nicht den Dank. Sucht hinter der Gabe den Geber. Und bleibt nicht beim Glück stehen, sondern behaltet das Heil im Blick. Amen.